Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Herzlich willkommen zur neuen Episode Loggers unheilbar gesprächig. Die Krankheitssymptome sind wieder ausgebrochen. Wir müssen wieder sprechen, Melvin. Die Tage werden kürzer. Ich merke das immer recht intensiv, gerade so diese Umstellung. Die ist ja irgendwie subjektiv empfunden auf einmal da. Also es überfordert mich jedes Jahr aufs Neue. Und gerade diese grauen Grautage gepaart mit Homeoffice vermischen sich zu einem wahnsinnigen Einheitsbrei, aus dem heraus, ja, ich mich hin und wieder echt zwingen muss. Ich hatte heute einen recht harten Arbeitstag, viel mit Excel umgegangen, danach noch etwas gelesen und dann lag ich auf der Couch. Wir haben keinen bestimmten Termin ausgemacht und ich war gerade so an dahindämmern. Hab dann die Vibration gemerkt und deine Nachricht gelesen und bin zum Glück nicht in einen Schlaf gefallen. Denn um Phänomene im Schlaf soll es heute zumindest anfänglich gehen. Melvin, was ist der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst?
Du weißt, dass es da um dich ging. Ja. Hallo erstmal.
Weiß ich das?
Du gehst bestimmt davon aus.
Ah, okay. Leicht narzisstisch. Nein.
Der letzte Traum, an den ich mich erinnere. Also du meinst durchaus einen nächtlichen Traum, jetzt nicht so ein Tagtraum geschehen. Ne?
Richtig.
Oh. Ja, also ich war auf einer Reise durch ein exotisches Land, ja, nennen wir es Thailand, und bin in sehr schneller, kurzer Zeit sehr weit gereist. Ich habe da Inselhopping betrieben in meinem Traum. Ich war irgendwie permanent auf Achse, was auch ganz gut passt zu meinem Getriebensein, das ich momentan spüre. Und habe dort aber, ja, so recht schöne, fröhliche Momente verbracht, alles sehr diffus, alles auch traumspezifisch unrealistisch. Da waren sicherlich irgendwelche physikalischen Gesetze außer Kraft getreten, weil ich Dinge konnte, ich hatte psychokinetische Fähigkeiten, ich konnte irgendwelche Gegenstände bewegen und so. Ich war sehr mächtig. Und habe dann im Traum so eine Art Gram verspürt, dass ich mir nicht Zeit lasse bei den Dingen, die es wert sind, intensiv erlebt zu werden, sondern dass ich irgendwie so rushe. Dieses Rushen habe ich da auf jeden Fall stark verarbeitet. Und ja, das ist der Traum, der mich in den letzten Tagen heimgesucht hat. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann, aber an den kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern.
Ja, interessant. Du hast beschrieben, dass du schon, ja, einerseits realitätsgebunden bist in den Orten und die auch schon einen Wiedererkennungswert für dich haben. Du warst schon mehrere Male in Thailand. Das finde ich interessant. Das ist bei mir nämlich niemals so. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Traum gehabt, in dem ich mich an einem Ort bewegt habe, der mir auch nur im Entferntesten bekannt vorkam. Sowieso Orte sind die Dinge, an die ich mich am schlechtesten erinnere. Also es sind meist darin geschehene Aktivitäten, die bleiben, und ja, auftretende Personen. Und allgemein muss ich sagen, dass ich sehr, sehr, ja, realitätsentbunden träume. Also ja, da kommen sich ja, Fantasiewesen vor. Mein letzter Traum, an dem ich mich erinnern kann, es sind meist tatsächlich keine schönen Träume, die bei mir bleiben. Und in dem letzten ging es auch, ja, wie in einem Action-Hollywood-Blockbuster zu. Es geht bei mir in Träumen sehr oft um, ja, Verfolgungssituationen, in denen ich verfolgt werde, dann aber teilweise auch selbst verfolge. Mhm. Also ich bin Täter sowie Opfer und in diesem letzten Traum war eine Hybrid-Kreatur aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammengesetzt, sehr, sehr, ja, pockig quasi. Die Haut war pockig und das war der Graf. Der Graf wurde er genannt und er hatte Schergen um sich herum und das war ein sehr brutaler Traum, in dem sehr viele, ja, Menschen gestorben sind. Und ja, ich habe gegen Ende des Traums ein Kind getroffen, das mit, ja, etwas längeren Krallen bestückt war und mit diesen Krallen quasi andere Wesen durch einen einfachen, ja, Handschlag zerteilen konnte. Und dieses Kind hat mir dann den Arsch gerettet und den, ja, Grafen getötet. Das ist dann immer sehr verstörend und ja, ich habe meist dann diese Phasen. Träume entstehen ja in diesen REM-Schlafphasen. Mhm. Das sind ja nicht die Tiefschlafphasen, dass ich halt in dieser Zwischenwelt, würde ich es mal sagen, bin. Ich weiß sehr oft, dass ich dann träume und weiß auch, spüre meinen Körper irgendwie, aber bin doch, ja, mit meinem Geist in einer anderen Welt. Also es ist ein ganz dumpfes Bewusstsein dessen, dass ich träume und ich spüre mich und ich weiß, ich könnte jederzeit aufwachen. Aber irgendwas will mich nicht aus diesem Traum lassen. Das ist bei mir eigentlich immer wiederkehrend der Fall. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich viel zu wenig mit meinen Träumen beschäftigt. Hm. Ja, die Psychoanalyse hat mit Freuds Werk Traumdeutung ja auch mit angefangen, muss man ja so sagen. Und für ihn waren Träume das Tor zu dem Unbewussten. Ich weiß nicht, also ich bin bei Traumdeutung echt sehr jungfräulich und würde gerne mit dir über ein, zwei Motive sprechen, die bei mir vorkommen und auch gerne von deinen Motiven hören. Und ja, kennst du diese, du hast gerade schon das Getriebensein selbst erwähnt. Was sind denn bei dir wiederkehrende Motive, die in deinen Träumen vorkommen?
Ja, Marco, ich kenne das natürlich auch, verfolgt zu werden. Ich kenne das auch, vielleicht kennst du das ja selber, dass ich nicht wegrennen kann oder extrem langsam bin, obwohl ich weiß, ich müsste eigentlich wesentlich schneller laufen können und wenn ich nicht schneller laufe, dann werde ich demnächst gefangen oder ermordet. Ich habe ja viele, viele Jahre schon Machtträume, also in denen ich eben solche übernatürlichen Fähigkeiten auslebe. Ich kann fliegen in meinen Träumen. Ich kann, wie gesagt, Gegenstände bewegen. Ich bin sehr furchtlos. Ich bin sehr stark. Ich komme häufig in irgendwelche Schlachtenszenarien oder sowas und muss mich widersetzen. Habe große Gegnerschaften vor mir, die mich verhöhnen, die mich niedermachen, denen ich dann natürlich eine Lektion erteile. Ich träume auch manchmal von schönen Frauen, aber das werde ich nicht weiter ausführen und bin natürlich auch deren starker Held. Also ich verarbeite sämtliche Komplexe, indem ich die einfach negiere und in den Träumen ja, genau das kann, was ich gerne in der Wachwelt könnte, glaube ich. Das ist ja auch eine Theorie aus der Traumforschung.
Ja.
Kannst du dir denn vorstellen, Marco, nochmal rekurrierend auf deine Traumbeschreibung, dass das Wesensanteile von dir waren, also dieses Kind mit der Clownhand und der Graf?
Ja, durchaus, es ist vorstellbar. Es kommt ja nicht aus einem luftleeren Raum. Also, es ist ja schon etwas, was in mir arbeitet, was dann hervorkommt. So würde ich jetzt mal zumindest einmal die These aufschlagen. Träume, ja, ganz nebenbei, wurden früher ja auch Vehikel von göttlichen Eingebungen bezeichnet. Mhm. Und in dieser Interpretation wären es dann ja, die Ursache der Träume etwas Extrinsisches und nicht Intrinsisches und hat dann nicht unbedingt etwas mit der Person zu tun. Aber ich gehe von dem intrinsischen Erklärungsmodell eher mal aus. Und natürlich ist es dann etwas in mir, was arbeitet. Es ist vielleicht die ätzende Gewohnheit, die Unzufriedenheit, die Hässlichkeit, die ich empfinde, wenn ich viele Tätigkeiten mache, die ich als eher herunterziehend und lähmend betrachten würde. Und ist da vielleicht ein jugendlicher Impuls, der das halt zerreißen möchte, das hinter sich lassen möchte, diesen ich sag mal, Betonklotz quasi zerschmettern möchte, um endlich frei gehen zu können. Das wäre mit Sicherheit ein Erklärungsmodell, das auch auf meine schon derzeitige Situation passt. Also es gibt viele Dinge, die ich als verbesserungswürdig, aber notwendig ansehen würde. Auch da kann man die Notwendigkeit natürlich hinterfragen. Allerdings gibt es halt Zwänge ökonomischer Natur etc., die man irgendwie decken muss. Und vielleicht ist es meine Lebensweise, die mir unbeliebt ist, personifiziert im Grafen, und meine jugendliche Aufbruchsstimmung, die das zerstören will. Also jugendliche Aufbruchsstimmung, dass ich das mit 31 sage, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, und die habe ich auch auf privaten Wege schon sehr häufig durchscheinen lassen, dass dieses ganze Projekt, das wir nun seit Anfang des Jahres angestoßen haben, sehr viel zu meiner tatsächlich jugendlichen geistigen Aufbruchsstimmung hinzugefügt hat. So wäre vielleicht ein Erklärungsmodell, das durchaus plausibel wäre.
Bist du schon mal in einem Traum gestorben?
Richtig gestorben? Also den Akt durchlebt? Oder ich wäre gestorben, hätte ich weiter geträumt? Also zweiteres unzählige Male, ersteres? Ich glaube tatsächlich nicht. Also den Akt des Sterbens habe ich... Ich wusste, also ganz häufig, das war in meiner Kindheit der Fall, wurde ich von einer sphinxartigen Kreatur verfolgt. Auf jeden Fall ein Löwenkopf. Und war noch irgendwie Schlange und so mit drin. Also ich weiß nicht, Sphinx ist, glaube ich, Menschenkopf, Löwenkörper, Schlangenschwanz oder sowas. Aber auf jeden Fall eine mythische Gestalt, die mich tatsächlich durch Flugzeuge, also sie ist Flugzeug geflogen, mit mir in derselben Maschine, um mich zu verfolgen. Und die hat mich immer wieder dann am Ende quasi in den Kopf gebissen, mir den Kopf abgerissen. Und im Moment des, im Maulbefindens meines Kopfes bin ich aufgewacht. Das war sehr häufig ein Traummotiv, was ich wirklich oft erträumen und erdulden musste. Aber über diesen Punkt hinaus bin ich, glaube ich, nie gekommen. Also dann bin ich immer aufgewacht.
Und waren diese Momente, wo du vernichtet wurdest, zerrissen wurdest oder getötet wurdest, waren die für dich denn körperlich? Also hast du Schmerzen empfunden? Hast du Todesängste durlebt?
Ich habe oftmals Angst durchlebt, also wirklich tiefgehende Angst in diesen ganzen Prozessen vorher und in diesen Momenten des quasi des Aufbäumens, des sich widersetzen, da war die Angst da. Aber in diesen letzten Momenten, die kurz vorher waren, wo ich wusste, okay, es liegt nicht mehr in meiner Macht, war es eigentlich recht friedvoll, muss man sagen. Dann war die Aufgabe in die Situation gegeben und es war sehr ruhig. Und dann das Aufwachen war meist nicht von jetzt so einem Schreckmoment oder so geprägt, sondern es war ein Hinausgleiten. Es war sehr plötzlich, aber auch ein ruhiges. Ne? Es war quasi die Ellipse hatte ich hinter mir und dann ging es in sehr ruhige Fahrwasser und bin ich aufgewacht. Das war nicht immer so. Also, ne, ich bin auch schweißgebadet schon aufgewacht. Da war der Akt des Sterbens eine reine Tortur, die körperlich ausgewirkt hat. Also Schweiß etc. pp. Man kennt es ja auch in die andere Richtung, die berühmten feuchten Träume, die ich tatsächlich erst sehr spät hatte. Nicht in der Pubertät, sondern weit in die 20er hinein, dass man nur so am Rande. Mhm. Aber das ist eine sehr interessante Frage, die ich auch noch nicht allzu häufig durchdacht habe. Diese Rückkopplung auf die tatsächlich Physis des Körpers. Also ja, das ist, finde ich Wahnsinn, was diese Imagination, das Aufbrechen des Unterbewussten, wie man es nennen möchte, dann mit dem Körper tatsächlich auch anstellen kann.
Ja.
Hast du denn den Todeszeitpunkt mal überstanden im Traum?
Ich habe noch kurz eine Gegenfrage.
Okay.
Als wir uns kennengelernt haben, da warst du dann in den späten 20ern, ne?
Ja.
Das wollte ich nur kurz bestätigt bekommen. Ja.
Okay, ja, jetzt kann natürlich jeder da irgendwelche Kausalbeziehungen suchen, der mag.
Ja, das war einfach nur so am Rande. Ja, und was ich auch noch hinterfragen wollte, jetzt mal wieder ein bisschen ernsthafter, diesen Löwentraum deiner Kindheit, hast du denn damals häufig die unendliche Geschichte vorgelesen bekommen oder vielleicht mal im Fernsehen gesehen?
Ich glaube, also vorgelesen niemals und ich glaube, ich habe den Film auch niemals im Ganzen gesehen, muss ich sagen.
Ja, weil das hat mich jetzt sehr daran erinnert, da gibt es diesen Graugraman, Vulgo, der bunte Tod, welcher Bastian Balthasar Buchs, also dem Protagonisten, begegnet und so das schlimmste, schrecklichste Wesen von ganz Phantasien sein soll und stellt sich damit seinen Ängsten und so. Hätte ja sein können, dass sich das damals traumatisiert hat. Also mich haben durchaus zwei oder drei Szenen aus der Verfilmung von Die unendliche Geschichte heimgesucht, als ich über 40 Grad Fieber hatte. Und das waren diese großen Steinbeißer, die dann plötzlich auftauchten. Meine Mutter hat damals den Krankenwagen gerufen, weil ich von diesen Steinbeißern die ganze Zeit redete. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie die ausgesehen haben und wie die bei uns im Wohnzimmer standen. Da habe ich aber nicht geschlafen, sondern ich war schlicht und einfach fiebrig, wahnhaft. Okay. Und genau. Ja, ich durchlebe, seitdem ich mich erinnern kann, viele verschiedene Todeserfahrungen in meinen Träumen. Und zwar in der Regel mit sehr vielen und sehr umfangreichen körperlichen Schmerzen, die dann ausgelöst werden. Also wenn mir eine Gliedmaße abgetrennt wird, dann spüre ich das. Dann ist das ein Vernichtungsschmerz. Wenn ich irgendwo runterstürze, also es ist so, dass ich häufig von irgendwelchen gewaltigen Höhen träume, auf die ich mich bewege oder auf denen ich mich irgendwie befinde, zum Teil auch Baukräne oder irgendwelche Wolkenkratzer oder sowas. Und dann plötzlich nicht mehr den Weg zurück sehe, sondern der einzige Weg, der zurückführt, ist dann halt durch den Sprung. Und dann kommen häufig noch irgendwelche Traumgestalten, die versuchen mich da erst recht herunterzustoßen. Dann falle ich habe einen wahnsinnigen Adrenalinkick. Und dann stürze ich und pralle auf und sterbe mit zersplitterten Knochen, mit, ja, wie gesagt, umfangreichen, verheerenden Schmerzen. sodass ich wahnsinnige Angst entwickelt habe, schon sehr früh als Kind an diese Traumsequenzen zu kommen. Und selbst wenn ich verstanden habe, ich träume nur und ich überlebe das ja, ich wollte einfach nicht darunter gestoßen werden. Ich wollte nicht wieder in meine Schmerzen geworfen werden. Und dann habe ich irgendwann aus dieser absoluten Not heraus in einem Traum das Fliegen entwickelt. Das heißt, ich konnte mich dann so hochstoßen und dann hüpfe ich ein bisschen und auf einmal stehe ich in der Luft und kann sozusagen schweben, wie ich möchte.
Mhm.
Und das hat mich aus dieser Not heraus befreit und ich sterbe nicht mehr, indem ich in die Tiefe stürze und aufschlage.
Mhm. Okay, also du bist erfinderisch in den Träumen. Was ich so ein bisschen heraushöre, und ich weiß, dass du dich damit beschäftigst, ist, du sagst in deinen Träumen auch diese Machtträume, dass du etwas in dir sich der Welt bemächtigen will. Also jetzt Welt nicht im Sinne von Weltherrschaft, sondern deine Welt. So, ne? Das hat ja irgendwie so ein Streben nach Autonomie. Ist das ein wiederkehrendes Motiv? Wir haben darüber gesprochen, als es darum geht, hilf mir nochmal auf die Sprünge, die Gruppierung, die das Ich grenzenlos von jeder Moral entkoppelt sehen möchte und das quasi...
Die Kainisten oder was meinst
genau,
du?
Genau. Ja. Da hatten wir ja schon auch in dem Sinne drüber gesprochen, was hält uns davon ab, quasi unseren eigenen Trieben so vollumfänglich zu folgen, wie wir es denn wollen. Also diese Bemächtigung und Autonomiestreben ist ein Thema für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zwei große Themen werden mir immer wieder in meinen Träumen gezeigt. Das ist auf jeden Fall dieses sich freistrampeln, loslösen, ja, von all diesen Kletten, den Fesseln unserer normierten Gesellschaft. Und das andere ist das Thema Gerechtigkeit. Dass ich ja in ein Geschehen trete, in dem Ungerechtigkeit praktiziert wird. Und ich dann aufräume, ich das Ganze beende und umkehre. Das heißt, dass ich strafe oder rette oder beschütze.
Ja. Interessant.
Hm.
Ja, Träume können was verraten. So, ich würde dir mal gern einen Traum von mir berichten und dann... vielleicht können wir ein wenig Psychoanalyse betreiben, wenn du denn magst. Weil da habe ich mich tatsächlich länger gefragt, was das sollte. Und ich bin bis heute auf keine plausible Antwort gekommen. Ich werde nicht ganz so blumig erzählen können und wollen. Jedenfalls war ich in einer bestimmten Situation auch wieder irgendwo nicht erwünscht und wurde von... ja, Leuten, es war ein klares Western-Szenario und es waren indigene Bevölkerungsgruppen Nordamerikas hinter mir her und ich habe mich in einem See hinter einer Böschung versteckt. Also es klingt sehr, es gibt in The Revenant eine Szene, die dem sehr ähnlich kommt, in der sich der Protagonist ich komme nicht auf den Namen des Protagonisten, auf jeden Fall von Leonardo DiCaprio, verkörpert in einem Fluss unter einer Böschung oder hinter einer Mulde versteckt, weil in diesem Szenario auch Indianer, wie man sie so nennt, hinter ihm her waren. Diese Szene ungefähr kann man sich so vorstellen, in einem sommerlichen Szenario, nicht in einem winterlichen und in einem See, nicht in einem Fluss. Ja, nun haben dann spielende Kinder mich entdeckt und meine Reaktion darauf war, ich war mit einer weiteren Person da, die in dem Traum mit mir befreundet war, die ich aber aus der Realität so nicht kenne. Und die Kinder entdeckten packten mich. Ich war noch untergetaucht und dachte, okay, ne, tauchst du ab und hoffst, dass die Kinder dich nicht sehen. Und beim Schwimmen sind sie dann in mich hereingeraten. Und meine Lösung für die Situation war dann, ja, ein Gruppenkindsmord. Ich habe die Kinder, ja, ganz einfach ersoffen. Ich habe sie unter Wasser gedrückt, bis sie gestorben sind. Daraufhin wurde ich entdeckt und bin einem Pfeilhagel fast entkommen, wurde getroffen, die befreundete Gestalt wurde getötet. Ich konnte mich retten. Und dann trudelte der Traum so dahin. Ich war noch immer in einer Fluchtsituation, wurde dann irgendwann gefangen genommen und brutalst getötet, mit einem Messer aufgeschlitzt und mir wurden quasi die Innereien mir vor Augen geführt. Das war auch sehr schmerzhaft und also die Situation, warum ich in die Flucht in das Fluchtszenario gekommen bin, das entzieht sich mir, aber ich war auf jeden Fall nicht davon abgeschreckt zu töten und auch noch Kinder zu töten. Das hat mich tatsächlich sehr lange beschäftigt. Ist das ein Eingeständnis meinerseits, dass der Egoismus in manchen Situationen meine Moral komplett über den Haufen wirft und mich dazu befähigt, solche Grausamkeiten zu begehen? Ich weiß es nicht. Es hat mich wie monatelang immer wieder mal zwischendurch beschäftigt, dieser Traum.
Ja, das kann durchaus als Eingeständnis verstanden werden, finde ich. Also dir drohte ja etwas Verheerendes, was ja letztlich auch eingetroffen ist, also dass man dich hat geschächtet mit einem Messer oder wie du das beschreibst. Und das war dir wahrscheinlich auf der Flucht bewusst und jemand, der um sein Leben flieht, Und sowieso schon in diesem Modus der Angst, der Übersteuerung, ja, des Adrenalins und so weiter ist, der handelt auch entsprechend pragmatisch, ne? Also diese Überschussreaktion, nenne ich sie jetzt mal, an den Kindern, die dich hätten verraten, ist für mich auf einer jenseits von moralischen Bewertungsparametern betrachteten Ebene etwas sehr Pragmatisches gewesen. Du hast versucht, dein Leben zu beschützen und den Häschern zu entkommen und bist dafür entsprechend über Leichen gegangen. Was mich so ein bisschen wundert, ist das Zeitalter. Also du sprichst von Pfeilhagel und auch später bist du dann ausgeweidet worden und so. Mhm. Hast das ja auch schon mit The Revenant in Verbindung gebracht. Und ja, stellt sich mir die Frage, warum nichts Modernes, Aktuelles, ne? Warum wirst du dann nicht mit Schrot und Korn sozusagen verfolgt, sondern mit solchen archaischen Waffen? Und was durchaus auch in mir stattfindet, die Überlegung, das hast du vorhin aber auch schon thematisiert, so sind diese Träume wirklich auch immer unsere Träume? Wird da immer nur das illustriert, was in uns stattfindet, was aus uns herauskommt, oder jetzt kommen wir zum großen Spiritismus-Animismus-Konflikt, kann das auch was Exogenes sein? Ja, hast du vielleicht einen Vorfall geträumt, der sich wirklich mal irgendwann in dieser Zeit abgespielt hat? Vielleicht warst du das ja sogar mal vor einigen Inkarnationen, hoffen wir jetzt mal nicht, aber möglich ist alles. Und und da fand einfach eine Übertragung statt.
Ja, ich muss auch sagen, dass das ich hatte ja anfangs erwähnt und habe mich quasi gerade widersprochen mit dem Traum, dass das Setting bei mir immer sehr realitätsentbunden ist. Das ist das Gegenbeispiel. So, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Es sind meist tatsächlich die Träume, die realitätsentbunden sind. Der war aber ultra realistisch. So, von daher hatte der schon so vom Erfahrungserlebnis, vom Setting eine andere Qualität als meine, in Anführungsstrichen, sonstigen Träume.
Ich muss ja auch mal jetzt als dein Freund und Weggefährte sagen, das widerspricht ja auch komplett deiner Persona, das, was da in diesem Traum stattgefunden hat. So. Also die beiden maßgeblichen Schulen, die sich mit Traumanalysen beschäftigt haben, also die Freudsche und die Jungsche Schule, die würden das entweder jetzt auf eine sexuelle Ebene verfrachten, das würde Freud machen, also der sagt ja, alles, was wir träumen, ist unterdrückter Trieb und unterdrückte Lust und hat irgendeinen erotischen Anspruch. Da würde ich jetzt erstmal eine Weile buddeln müssen in deinem Traum, um den erotischen Anspruch zu erkennen und zu verstehen, ja. Also was da vielleicht für, nein, das spreche ich gar nicht aus, das ist ja widerwärtig. Und das andere, Jung sagt ja, das sind Alltagsbewältigungsansätze. Also es geht immer wieder um die Konfrontation mit grundsätzlichen Konflikten, die wir in uns tragen. Und auch immer um den Lösungsansatz. Also wie ich halt Jung verstanden habe, ne, dass uns solche Träume auch die Lösung zeigen. Was wäre dann sozusagen der Konflikt und was wäre die Lösung künftig in deiner Echtwelt?
Auf diesen Traum jetzt bezogen?
Ja.
Ja, ich weiß ja gar nicht, warum sich der Konflikt gedreht hat. Das finde ich ja das Schwierige daran, das einzuordnen, weil die Fluchtsituation war da. Ich bin in die Handlung geworfen worden und die Fluchtursachen oder die Konfliktursachen waren mir nicht zugänglich. Was mache ich daraus? Ja, an sich kann man ja natürlich sagen, diese ganze Konfliktsituation sollte im Grunde genommen, wenn es geht, vermieden werden. Hm. Ich bin natürlich nicht darauf aus, jemanden oder eine Gruppe so zu verärgern, dass diese dann mit Pfeil und Bogen Jagd auf mich machen. Vielleicht ist es, die Destruktivität von Gewalt und Gewaltspiralen. Das ist ja auch meines Erachtens die große Errungenschaft, die der Film The Revenant, wenn wir ihn schon einmal hatten, aufzeigt. Er zeigt ganz klar, dass Gewalt destruktiv für alle Beteiligten ist. Dass niemand daraus glücklich hervorgeht, dass selbst Leonardo DiCaprio, als er sich dann endlich gerecht hat, natürlich nicht mehr in ein schönes Leben hineintreten kann, weil er seinen Sohn verloren hat, weil ihm Gewalt angetan wird, körperlich und psychisch, sodass man da auch vielleicht die Lehre rausziehen kann, dass Gewalt an sich ein absolut destruktives Mittel ist, miteinander umzugehen und dass daraus nichts Positives entstehen wird. Das würde ich jetzt so ad hoc dahin als Lehre mitnehmen können.
Ja, verstehe. Also nochmal die Fakten des Traums. Du warst auf der Flucht, weißt aber nicht, wovor oder warum. Bist dann in dieses Dickicht an einem Teich oder an einem Gewässer geflüchtet, wo Kinder waren, die dich hätten verraten können, hast die Kinder ertränkt und bist trotzdem oder vielleicht deshalb, hast du mir auch vorhin gesagt, dann letztlich gefasst worden, also und dann auch bestraft und zwar martialisch. Wenn man jetzt mal Ursache-Wirkung nimmt, so vielleicht war diese Bestrafung auch entsprechend martialisch, weil du die Kinder getötet hast, was ja nach deiner Logik und auch nach meiner Logik entsprechend unserer ethischen Grundlagen was sehr Logisches, also was sehr Realistisches darstellt. Ne? Du hast vielleicht vorher einen Sack Mehl geklaut oder weiß ich nicht, oder umgetreten und warst einfach nur beschämt und dann ist daraus diese verheerende Straftat entstanden, die dich dann aber nicht mehr davor bewahrt hat, eventuell einfach nur eine Mängelrügel zu empfangen, sondern die dich dann also letztlich dann auch in die Vernichtung gebracht hat. Ja. Und so ein bisschen ausdrücken könnte, was du für eine starke moralische Grundeinstellung zu den Dingen hast, also dass dir dein höheres Selbst gezeigt hat, wenn du Kinder mordest, ja, dann gehörst du geschlachtet. Ja, dann wirst du dich nicht dem entziehen können. Dann wird die Strafe folgen und zwar auf übelste Art und Weise.
Ja. Ja, das klingt sehr plausibel für mich, ja.
Ja, sehr deskriptiv, ne? So, oder jetzt auch eigentlich sehr, es ist sehr runtergebrochen und mir gefällt besser der Gedanke, dass das gar nicht dein Szenario war, sondern.
Ja, das fände ich auch irgendwie interessanter. Ja, letztendlich muss man ja sagen, es gibt ja diese typischen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, Kalendersprüche, die bestimmte Situationen und Handlungsanweisungen beschreiben. Und die immer dann so mit einem Augenrollen irgendwie quittiert werden. Aber diese Traumwelt und dieses Traumerlebnis hat mir nochmal vor Augen geführt, dass diese manchmal leblos, blutleer erscheinenden Alltagsweisheiten oder auch moralische Vorgaben mit Leben angefüllt in bestimmten Situationen ganz schön heftig wirken können, weil ich habe das, zumindest mein Traum, ich hatte es erlebt und sehr intensiv erlebt und die Konsequenzen sehr intensiv gespürt. Und nicht umsonst gibt es auch in der Philosophie, gerade in den ethischen Theorien, immer wieder diese Beispielsituation, die Dilemmasituation, die man sich versucht vorzustellen, um diese ethischen Ansprüche, die man aus dieser bestimmten Theorie ableitet, überprüfen zu können an einer hypothetischen Situation. Und was ist denn intensiver als, ne, jetzt mal von der Realität abgesehen, wenn ich es erproben würde, als so ein realistisches Traumerlebnis? Deshalb die Lehre mag es ein bisschen redundant klingen quasi, aber ja, dieses Traumerlebnis gemacht zu haben, wirkt stark und unterstreicht es letztlich die Lehre nur mit einem quasi empirischen Anstrich.
Ja.
Also hattest du denn?
Genau, das wollte ich jetzt gerade aufgreifen. Okay. Also wenn du möchtest, dann schildere ich dir den wahrscheinlich folgenschwersten und massivsten Traum, den ich in meinem bisherigen Leben hatte, den ich unzählige Male versucht habe, lyrisch zu verarbeiten, der mir immer noch wie so ein Stachel im Rücken sitzt. Ja, also ich habe mich 2010 angefangen mit luzidem Träumen zu beschäftigen und das auch massiv trainiert. Also erst mit AKE-Erfahrungen, also außerkörperlichen Erfahrungen. Habe mich damals an Monroe, hieß derjenige, der eine Technik entwickelt hat, wie wir lernen, unseren Körper zu verlassen in einem traumartigen Zustand oder wie wir in einem Traum hinein aufwachen. Und dann sozusagen diesen Traum selber designen und modellieren können. Ein bisschen wie bei Inception. Und das hat bei mir dazu geführt, dass meine Träume intensiver wurden, dass sie klarer wurden, stärker wurden. Und dann habe ich noch zu der Zeit sehr viel Achtsamkeitsmeditation praktiziert, wodurch ja nochmal das ein oder andere Tor aufgesperrt wurde in meinem Geist. Und ich war 2012 in einem Retreat in Ostdeutschland und habe 12 Tage geschwiegen und in der Zeit mehrfach Klarträume gehabt, also visionsartige, sehr realistische Traumerfahrungen gemacht, bei denen ich das Gefühl hatte, da geht jetzt der Vorhang auf und jetzt sehe ich die eigentliche Welt. Also jetzt sehe ich die Dinge erstmal richtig klar und die sind tausendmal näher und klarer und konzentrierter, als sie normalerweise sind. Ja, und dann kam dieser Traum. Ich saß in diesem Traum zusammen mit etwa 20, 30 anderen in einem Seisa, das ist ein japanischer Sitz, also ich saß im Prinzip auf meinen Unterbeinen in einer großen tempelartigen Halle. Wir waren alle in Reihe und Glied, saßen wie gesagt alle in dieser Pose und vor uns befand sich ein uralter Meister, der so alt war, dass er nicht mehr sprechen konnte und hatte deshalb sein Sprachrohr dabei, also jemand, der quasi für ihn sprach. Und ich saß in der ersten Reihe und es wurde viel getuschelt und geflüstert, sodass der Raum irgendwie nicht so richtig dem würdig wurde oder die Atmosphäre dem würdig wurde, was der Meister vor uns repräsentierte. Und so kam es dazu, dass das Sprachrohr des Meisters mehrfach die Gruppe ermahnte, ruhig und leise zu werden. Ansonsten könnte der Meister nicht in die Versenkung kommen und wir könnten dem nicht folgen. Also letztlich ging es darum, dass er uns mit in die Tiefe nehmen sollte. Und irgendwann waren wir dann alle so ruhig, dass der Meister anfing zu atmen. Und zwar so laut und so heftig, dass jeder Atemzug, den er tätigte, durch meinen Körper fegte und Energien freiwirbelte, die meinen Körper zum Rucken und Zucken brachten. Und ich war in einer Art Aufregung, in einer Art Panik, in einer Art ja schon fast erhabener ja Größenfantasie, so warum jetzt ich und bin ich der Auserwählte, und wurde dann je mehr und je lauter dieser Meister atmete, von diesen Energien gepackt, die sich in meiner Muskulatur dann ausprägten, sodass die Muskulatur sich halt anspannte. Ich habe eine unheimliche Spannung entwickelt und irgendwann wurde ich...
Also einmal ganz kurz, diese Auswirkungen auf deinen Körper betreffen deinen Traumkörper und deinen physischen Körper gleichermaßen? Ja, also genau. Die Anspannung? Okay.
Ja, genau. Und dann wurde ich plötzlich durch den ganzen Raum geschoben und gezogen. Und ich wusste das, ich habe gedacht, das sehen jetzt alle anderen, es gab auch erstaunte Aufrufe und ich habe mich als Spielball höherer Kräfte empfunden, ich konnte nicht mehr Einfluss darauf nehmen, ich konnte das nicht mehr verlassen, ich war komplett sozusagen in diesem Sog des Meisters. Zwischendurch sind die Leute dann aufgestanden und waren entsetzt. Dann hat das Sprachrohr wieder alle dazu angehalten, ruhig zu werden. Das wäre normal. Wir sollten weiter ruhig bleiben und uns konzentrieren. Und so wurde ich dann halt durch diesen Raum geschoben. Und es war so realistisch und so absurd und gleichzeitig auch sehr schmerzhaft, dass ich nicht mehr wirklich wusste, ob ich jetzt schlafe oder wach bin. Und irgendwann hörte der Traum auf und ich bin dann in diese sogenannte Wachwelt zurückgekehrt, was für mich eher ein Effekt in die andere Richtung darstellte. Also ich fühlte mich dann eher schläfrig und nebulös im Vergleich zu dem Zustand, den ich vorher hatte. Also als wäre dann wieder das Unbewusste unbewusst und das wenige Bewusste bewusst so, ne? Also die Verteilung hat sich dann wieder umgeschichtet. Und ich habe in meinen Körper reingespürt und da waren plötzlich Spannungen, die vorher nicht da waren. Und es war, als würde mein Körper von Geisterhand bewegt werden. Ja, mein Kopf hat sich insbesondere gedreht und meine Zähne haben unheimlich geschmerzt. Dann habe ich gemerkt, dass mein Unterkiefer sich automatisch bewegt. Ich konnte das nicht beeinflussen, also als würde ich sprechen. Ja, und 8 Jahre später ist es so, dass diese Spannungen immer noch da sind und dass immer noch dieses Atmen stattfindet. Ich sehe diesen Meister natürlich nicht und er ist natürlich auch nicht real vorhanden, aber etwas atmet in meinen Körper herein. Und bewegt dabei meine Gliedmaßen. Und ich kann es bis heute nicht erklären, ich kann es nicht beheben, ich kann es nicht verändern. Und alle Menschen, denen ich das erzähle oder auch Ärzteschaften und so weiter, die das untersuchen, wissen da keinen Rat.
Würdest du das auch als einen Traum der extrinsisch aufoktroyiert war, dann bezeichnen. Es klingt ja fast eher so, dass da dich etwas überkommen hat, als dass etwas aus dir herausgesprochen hat.
Ja, das ist die große Frage, ne?
Beantworte erstmal eine Frage, bevor ich eine zweite stelle.
Ich habe da viel drüber nachgedacht und mir auch die ein oder andere Meinung eingeholt und nicht wenige, ja, ich sag mal, Spezialtherapeuten oder Heiler gehen davon aus, dass das eine klassische Besetzung sei. Jetzt nicht so in dem Hollywood-Stil, ne, dass da ein Dämon in mich hineingefahren ist und ja, mich danach ganz modrig hat riechen lassen und dann, dass ich meinen Kopf um 180 Grad drehen kann und so, sondern irgendeine Energie, die sich einen Wirt gesucht haben könnte. Das ist die Idee von einigen sehr spirituellen Menschen, denen ich begegnet bin. Die andere Idee ist, dass das etwas aus mir selbst heraus Geborenes ist, also dass sich da eine emotionale Spannung materialisiert hat, weil ich mit Sicherheit viele emotionale Zustände runtergeschluckt und unterdrückt habe und die sind dann vielleicht einfach hochgespült worden und haben sich da zu so einem Energieball gebündelt oder was, der querschießt. Und dann gibt es noch andere sehr abgefahrene Ideen und ich kann dir das nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich bin phasenweise auf der einen, phasenweise auf der anderen Seite der Ideen.
Also, aber, ja. Wenn ich mir den ganzen Trauma so etwas versuche zu rekapitulieren, also anfangs klang es nach einem total positiven Erlebnis, dass sich hingeben können, sich frei fühlen. Also ne, du sprichst natürlich viel auch aus buddhistischer Erfahrung heraus. Und das ist für mich irgendwie auch so ein Zeichen gewesen, der anfängliche oder die Anfangssequenz des Traums, dass das sich hingeben, ne, den quasi, du bist den Schritt durch die Illusion, durch den, wie nennt man das, Schleier der Maya.
Maya, genau, richtig, Maya.
Hindurchgetreten und war es erstmal pures Sein, ohne irgendwelche verstandesmäßige Kontrolle auszuüben. Also es klang dann überwältigend, aber auch überwältigend beängstigend und schon quasi verstörend. Weil da dann Dinge mit dir passiert sind, die du anscheinend auch nicht so gewollt hast, weil sie alles andere schön waren. Du hast mal erwähnt, das war glaube ich der zweite Podcast, wenn ich mich recht entsinne, da ging es auch um buddhistische Selbsterfahrung deinerseits, dass du den Weg des Buddhismus zur Hälfte gegangen bist, und dann nicht weiter. Das klingt ja schon nach einer dieser Schlüsselerfahrungen, dass diese Erfahrung vielleicht, hättest du sie durchleben müssen, so hätte der Traum weitergehen müssen, um dann diese Spannung vielleicht aufzulösen. Also quasi ganz, ganz normaler Story-Arc irgendeiner Geschichte, da kommt dann im dritten Akt der Höhepunkt und der Konflikt und der wird dann aufgelöst und ne, bis zum Schluss heraus dann in ruhigere Fahrwasser gelenkt. Fehlt dir da vielleicht dieser ganze letzte Akt oder ist es an sich nur ein Traum, der von vornherein nur negativ war? Weil ich hatte den Eindruck, dass er durchaus positiv begonnen hatte.
Ja, ist eine sehr wertvolle Frage und das gefällt mir auch sehr gut, da drauf zu schauen. Also das tut mir gut, dass du das jetzt nochmal aufgreifst. Ja, genau, weil ich bin einen Weg gegangen bis dato und war auf jeden Fall auch an einem Scheidepunkt, an einem Scheideweg angelangt 2012. Ich habe sehr, sehr, sehr viel praktiziert. Ich war sehr achtsam und ich habe die Schwierigkeiten, die ich damals als chronisch kranker Mensch im Alltag hatte, bewältigen können dadurch. Das heißt, dass ich zum Beispiel Schmerzen auflösen konnte und mich sehr, sehr, sehr stark und proaktiv diszipliniert habe. Und dann kam diese Situation, mir fehlen da auch jedes Mal die Worte, als würde etwas entfesselt werden. Und wenn ich in den ganz alten Schriften nachschlage, zum Beispiel in der Vishuddhimagga, ich habe da auch im dritten Podcast drüber gesprochen, eine alte Schrift von Buddha Gosa, der die 16 Stufen zur Erleuchtung umschrieben hat, dann stoße ich genau auf solchartige Zustände in Stufe 7 oder 8, Bangayana nennt sich das, wo die Betroffenen ja irre gehen, also wo ein wirklich folgenschwerer psychiatrischer Zustand ausgelöst wird, der sozusagen auch das Ziel hat, dass wir uns von unserem Ego noch weiter loslösen, da wir die Limitierung und die Leidenskraft des Egos begreifen. Also das ist ja alles mehr oder weniger auch gewollt, eine Art zielgerichtete Geisteserkrankung. Und mir haben auch Leute gesagt, wenn ich das also weitergemacht hätte, wenn ich da in dieser Trance geblieben wäre, dann hätte ich dann sozusagen die Auflösung erreicht. Ja, Auflösung heißt jetzt noch nicht Buddhaschaft, aber die erste Erfahrung von No Mind, also von Gesamtauflösung, ist sehr essentiell. Man kann danach auch nicht mehr zurück, konnte ich jetzt auch nach dieser Erfahrung sowieso nicht. Aber man macht zumindest die endgültige Erfahrung von alles ist vergänglich, Anicca, Sankara.
Mhm. Und ja, ja. Mhm. Eventuell ist es halt in dieser Interpretationsausrichtung, dass ich in dir, das Ego, was sich jetzt versteift, verkrampft, um Kontrolle bemüht und so auf deinen Körper ausstrahlt, weil es halt, ich sag mal, nicht das Licht in dir abgeben möchte und nicht zurücktreten will. Vielleicht ist es diese Selbstverkrampfung, dieser innere Konflikt zwischen dem Ich und dem Unbewussten, den Energien, die darunter lauern, die im Traum halt auch angezapft werden.
Ja, das war damals ohnehin eine sehr mystische, geheimnisvolle Zeit, wo ich immer wieder in solche bodenlosen Tiefen gefallen bin während meiner Achtsamkeitssitzungen. Da gähnte ein schwarzer, endlos wirkender Schlund vor mir und in den wurde ich reingezogen. Und das konnte ich aber stoppen und es war mir auch überhaupt nicht geheuer. Also ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper und auch mein Geist sich auflösen, während ich da rein absorbiert werde. Und dann habe ich das in dem Retreat mal recht lange passieren lassen und dann brach danach die Spannung und aus und der Traum passierte. Und dann habe ich ja auch im Nachgang gemeint, das kriege ich schon noch irgendwie hin, das bringe ich zu Ende. Mir ging es auch nicht schlecht danach. Also die erste Zeit nach diesem Retreat war für mich immer noch sehr kristallin klar. Ich war immer noch sehr bei mir und sehr nüchtern. Und erst ein knappes Jahr später, dann in Belgien im nächsten Retreat, ist es dann eskaliert. Weil je mehr ich auf mich schaute und je häufiger ich kontemplierte, desto stärker wurde die Spannung. Und irgendwann war die Spannung so unfassbar heftig, dass ich dachte, jetzt sterbe ich. Da war wirklich das Gefühl eines sich zudrehenden Klemmbretts um meinem Kopf oder irgend so ein Korsett, das mich demnächst zerquetscht. Und das ist auch nicht mehr weggegangen. Also dann habe ich 2015 und auch die letzten Jahre immer mal Retreats gemacht. Und wenn ich versuche abzutauchen, was früher für mich mein Himmel war, mein Eiland, ja, das war der Ort der Heilung, dann verkrampft sich alles und ich komme nicht durch. Also mir geht es dann sehr schlecht. Und das ist super interessant. Ne? Was ist das? Etwas in mir, entweder beschützt mich davor, tiefer zu gehen, beschützt mich vor der vollständigen Auflösung, oder etwas in mir beschützt sich selbst davor, ja, dass ich in diese Reinigung komme, in diese Auflösungsreinigung.
Also,
ja.
Also ich sag mal, der Silberstreif, der zu erahnen war, ist schon etwas sehr Ideelles, ne? Etwas sehr Abstraktes, etwas gereinigt von jeder Besonderheit, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es einfach das bloße gleißende Licht, in dem nichts ist?
Also vorstellbar ist es mit Sicherheit nicht. Und okay, ich will dem auch keine Lichtmetaphorik oder so beimessen.
Okay.
Das ist jenseits, also alles, was wir uns vorstellen, erschafft ja unser Ego, ist Gedanken gemacht, und das ist alles Maya. Ne?
Und, ja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass unsere Sprache und Begriffe, die Erlebniswelt und vor allem wahrscheinlich die über, ne, das normale, besondere Erlebnis hinausgehende sowieso jede Begriffsbestimmung, dass dem nicht gerecht werden kann. Ja, es ist, ne, es klingt auch irgendwie, ja, man kann es platonisch vielleicht interpretieren, du bist aus der Höhle entstiegen und etwas hat dich einfach zurückgehalten und will dich in dieser Höhle halten, bevor du die Ideenschau bewältigen kannst. Die platonischen Ideen sind was anderes als das Nirvana im Buddhismus, aber die Tendenz des Menschen in fast allen Zeitaltern, in allen Kulturen geht ja dahin, dass der Mensch Zugang zu einer irgendwie gearteten, ideellen Welt, zu einer intelligiblen Welt haben kann und das auch im Traum vor allem vielleicht auch eher möglich ist, weil da die normalen, in Anführungsstrichen, Kontrollmechanismen des Egos keine großartige Macht haben. Ich, wenn wir so darüber sprechen, ich bin ganz häufig morgens, wenn ich einen Traum erlebt habe und gerade diese Übergangsphase zu richtig klarem Bewusstsein habe, denke ich mir sehr häufig, Wahnsinn, daraus könnte man ein Buch machen, eine Kurzgeschichte, wie auch immer, und wenn es nur 2 Seiten ist. Nur ich versäume es immer wieder, dieses Erlebnis, und wenn es nur die kondensierten 2, 3 Schlüsselmomente waren, aufzuschreiben, und dann ist es 15 Minuten später weg. Ich würde mir gerne selbst als Aufgabe stellen, ein Traumtagebuch zu führen und vielleicht in einem Monat, vielleicht in 2, je nachdem, wie schnell sich das befüllt, hier nochmal auf den Tisch zu bringen und vielleicht drüber zu sprechen. Mein Hunger ist geweckt, mich dem mehr zu widmen. Das habe ich in meinem bisherigen Leben viel zu wenig gemacht. Ich will aber auch jetzt nicht dein Traumerlebnis irgendwie kleinreden oder einfach so abtun. Ich glaube, ja, du hast es selbst gesagt, dir fehlen die Worte da, das zu beschreiben. Wir werden jetzt nicht irgendwie eine Lösung dafür finden. Und ich will auch jetzt keine weitere Traumerzählung machen, weil ich glaube, mit deinem Traum können wir enden und vielleicht die Bedeutung der Träume so stehen lassen. Sie können etwas Mächtiges sein, ne?
Wem sagst du das?
Ja.
Ja, beziehungsweise sie können etwas sehr Mächtiges darstellen. Ja. Es muss jetzt ja nicht sozusagen der Traum die Ursache sein, sondern vielmehr die Wirkung oder der Ausdruck eines Prozesses.
Ja.
Ja, ganz klar. So, Traumtagebuch kann ich auch nur empfehlen. Als ich mich mit luzidem Träumen beschäftigt habe und das gelernt habe, Da war das eine zwingende Voraussetzung, die Träume morgens zu notieren, um auch die Erinnerungsfähigkeit zu stärken. Es gibt Menschen, die können sich gar nicht an ihre Träume erinnern. Es gibt eine Krankheit, die heißt Kryptopyrolorie. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, eine Speicherkrankheit, also wo ich glaube, Kupfer nicht richtig gespeichert wird und dadurch irgendeine Fehlfunktion im Gehirn stattfindet und die Leute erinnern sich nicht an Träume. Und das haben natürlich auch Dauerkiffer, dieses Problem. Und das finde ich furchtbar, weil wir nun mal einen Großteil unseres Lebens auch im Schlaf verbringen und da auch etwas draus schöpfen könnten. Also mehr als einfach nur diese körperliche Erholung.
Und was ich gelesen habe, mit dem Alter träumt man immer weniger, weil man weniger schläft und in weniger REM-Schlafphasen hineinkommt. Ich weiß nicht, inwiefern das gesichert ist, das habe ich in einem Psychologiewerk gelesen, gestern noch. Und deshalb, vielleicht sollte ich mir die Erlebnisse, die ich da noch habe, dann umso mehr bewahren. Und in mich hineinzuhören, stärker. Ne? Wir hatten das gesagt, du hast mir nahegelegt, mich mit meiner Männlichkeit zu beschäftigen. Und das habe ich gemacht und als durchaus befreiend und erkenntnisreich erfahren. Ich glaube, die Träume sind auch ein Ansatzhebel, an dem man ansetzen kann.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch mal eine Selbsterfahrung für all die Hörer.
Ja. Und wenn es gar nicht geht, ne, wenn ihr wirklich nicht träumt, dann gönnt euch doch mal aztekisches Traumgras. Die Ethnobotanik ruft.
Ja.
Nee, finde ich toll, oder? Marco. Ich bin sehr gespannt auf deine Entwicklung, weil die Entwicklung in Bezug auf das Thema Männlichkeit, die war ja großartig.
Ja, schauen wir mal. Und heute mal etwas träumerischer unterwegs, etwas weniger logizistisch in diesem Sinne, aber ich glaube, das schließt auch ganz gut an unser letztes Thema. Irgendwo, auch hier wollen wir unsere geistige Offenheit und Weltzugewandtheit bewahren und nicht eindimensional sein und uns deswegen auch nicht Erfahrungen selbst beschneiden, die man sonst machen könnte. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich habe gesprochen, ich habe Spaß gehabt mit dir mal wieder und ja, von mir nur noch ein Liebe und Vertrauen, liebe Mitwesen, bis demnächst.
Ja, ich habe auch fertig. Träumt was Schönes, bis bald.